Okay.
Bam, 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 bam. Ja, hallo Leute. Willkommen bei dem Podcast zum Jasmin-Drachen.
Hier geht es um die Serie Avatar, der Herr der Elemente. Wir sind zu zweit. Wir sind Vivi und Tobi. Wir sind
Hallo.
Einfach zwei Menschen, die seit jetzt etwas mehr als 10 Jahren miteinander befreundet sind und über die Zeit gemerkt haben, dass wir beide doch schon länger, und zwar ungefähr seit die Serie Erstausstrahlung in Deutschland hatten, tierische Fans der Serie sind. Wir haben sie schon einmal zusammen durchgeguckt. Wir reden eigentlich immer mal wieder drüber und wir dachten, jetzt wird's doch mal Zeit. Vielleicht sprechen wir einfach mal etwas geordneter darüber und gucken das Ganze nebenbei dann doch nochmal durch und tauschen mal wirklich alle möglichen Gedanken dazu aus. Genau, unser Plan ist nämlich, das Ganze nicht so tiefenanalytisch, chronologisch durchzugehen, wie ihr das vielleicht aus anderen Podcasts kennt, sei es aus anderen Avatar-Podcasts oder aus dem ganz berühmten Harry-Podcast von Cold Mirror, die das ja wirklich kleinschrittig und mit unglaublicher Recherchearbeit machen. Recherchieren werden wir natürlich schon, aber bei uns soll hier so ein bisschen eigentlich unsere Freude an der Serie im Vordergrund stehen und ein bisschen auch einfach so, naja, unsere Meinung und unser und der Spaß dazu. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich ein etwas lockereres Gespräch zwischendurch einfach werden. Mit zwischendurch Dingen, die wir halt doch rausgefunden haben. Wir machen uns schon Mühe, es soll ja schon ein gutes Produkt werden. Aber erwartet jetzt nicht zu viel Neues zu entdecken, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, außer ihr habt euch noch gar nicht mit der Serie auseinandergesetzt. Das wird sich dann zeigen. Mal gucken, vielleicht gibt es auch ab und zu mal ein Highlight, wo jemand doch gesagt hat, boah, das Thema, das ist es jetzt, aber erstmal ist das nicht so der Plan.
Ja, genau. Und wir haben uns natürlich vorher so ein paar Eckpunkte überlegt, über was wir überhaupt hier reden wollen. Und zwar sind das 12 Themen, die wir rausgeschrieben haben, oder Fragen, Themen, Fragen, beides. Und zwar ist Numero Uno Worldbuilding. Also davon lebt ja Avatar eigentlich total. Der zweite Punkt ist die Relevanz der Folge für den Gesamtkontext der Serie. Der dritte Punkt ist vielleicht Auffälligkeiten beim Storytelling innerhalb der Folgen oder halt auch, wenn es mal andere Folgen sind, die nicht dem Schema folgen. Der vierte Punkt ist Animation. Also vielleicht stellen wir heraus, wo die Animation gerade richtig on fleek ist oder wo sie halt vielleicht eher so ein bisschen meh ist oder sonstiges. Der fünfte Punkt ist natürlich die Musik, die auch ziemlich unique ist für Avatar. Und der sechste Punkt ist die Charakterentwicklung.
Danach haben wir hier noch stehen auf unserer tollen kleinen Liste, dass wir natürlich immer auch mal über unsere persönliche Lieblingsstelle sprechen wollen. Wie gesagt, soll ja eher spaßig und auch ein bisschen um unsere Meinung gehen. Vielleicht gibt es da die ein oder andere kontroverse Diskussion. Vielleicht sind wir uns auch häufiger einig. Kann spaßig werden. ja, dann, wenn ein besonderer Nebencharakter zum ersten Mal auftaucht oder irgendein Charakter, der seit Ewigkeit nicht mehr da war und plötzlich wieder relevant wird, dann werden wir auch das erwähnen. Das sind ja schließlich wichtige Momente. Ein Lieblingszitat wollen wir uns immer raussuchen. Ich denke, da gibt es auch in jeder Folge irgendwas, was man sich auf jeden Fall merken kann. Es gibt so viele lustige Witze, Gags und andere Zitate oder auch schöne, gute Wortwahl, die man da hervorheben kann. Danach geht hier auf unserer Liste so ein bisschen um Foreshadowing und Referenzen oder Cross-References zwischen Folgen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, da ist es dann doch mal etwas analytischer, aber wenn es da was Wichtiges gibt, so eine Erinnerung an etwas, was passiert ist oder einen Moment, wo plötzlich irgendwas passiert, was vorher schon mal irgendwie angekündigt wurde, aber nur durch Symbolismus oder sowas, dann werden wir das auch nennen. Und dann wird wieder etwas auf unserer Liste etwas casual und wir sagen einfach mal, was fanden wir einfach auffällig, was fanden wir witzig, was fanden wir schockierend. Das deckt sich so ein bisschen mit der Lieblingsstelle, aber geht so ein bisschen halt auch darüber hinaus. Eine Lieblingsstelle ist ja nur eine Sache, man kann ja auch mehrere Stellen gut finden. Und zuletzt, das wird dann immer wahrscheinlich wirklich, also bis hierhin will ich einmal ankündigen, sind die Punkte wahrscheinlich nicht immer in dieser Reihenfolge zu bearbeiten. Mhm. Aber der letzte Punkt, Punkt 12, die Tierlistplatzierung, die wird immer am Ende kommen. Da werden wir dann einmal gucken. Das finde ich persönlich ganz spannend, eine Tierlist der Folgen zu machen, die immer einzuordnen und zu gucken, wie sich das Ganze so aufbaut. Und dann hat man halt für jedes Buch oder für die ganze Serie oder beides immer eine Tierlist, die man dann auch nochmal vergleichen kann, über die man dann auch nochmal diskutieren kann. Und ich glaube, das kann auch ein sehr, sehr interessanter, spaßiger Punkt werden.
Ja, super gut zusammengefasst, Tobi. Dankeschön dafür. Ja, und damit diven wir doch direkt rein in das Intro, was wir jetzt in dieser Pilotfolge als erstes behandeln werden und gucken uns da mal das Intro anhand dieser 12 Punkte an.
Genau, wichtig hier ist, es geht natürlich um das Intro der ersten Folge. Das ist nämlich ein bisschen länger. Ja. Und danach verändert es sich zwar nochmal, aber da geht es eher um den Wortlaut. Dieses erste Intro ist wirklich, ich habe jetzt nicht genau auf die Zeit geguckt, aber es hat auf jeden Fall einige Additional Scenes, einige Extras drin, die dann später nicht mehr vorkommen.
Ja, und ganz kurzer Disclaimer, wir gucken die Folgen auf Deutsch. Also wir haben da jetzt keinen Anspruch daran, irgendwie die englische Übersetzung oder halt das Original, das OG-Avatar jetzt zu nehmen, sondern wir gucken uns da wirklich die deutsche Synchro an und gucken, wie die Voice Actor das da halt auch gemacht haben. Vielleicht gibt es ja ein paar, weiß ich nicht, deutsche, weiß nicht, Gegebenheiten, die ein bisschen besser sind als auf Englisch. Wollen wir das überhaupt auch machen?
Auf jeden Fall. Also ich persönlich habe da eine ganz starke Meinung zu. Ja. Ich kannte sie jetzt schon kaum zurückhalten.
Aber, ja,
ich habe mir letztens noch mal ein paar Szenen auf Englisch angeguckt.
Scheiße.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber ja, also ich bin von einigen Stimmen doch immer wieder irritiert. Ja. Aber da generell kann man dazu lustige Dinge erzählen. Ich habe auch mal ein Multilanguage-Video gesehen, und da die holländische Stimme von entweder Suko oder Iro war absolut witzig. Also auch sowas wird bestimmt immer mal wieder auftauchen, solche Fun Facts. Aber ja, primär geht es hier um die deutsche Fassung, mit der wir aufgewachsen sind, die wir lieben. Und bei der ich persönlich finde, dass die Voice Actor oder die Synchronsprecher einen wundervollen Job gemacht haben.
Ja, wundervollen Job.
Dementsprechend, auch das wird wahrscheinlich zwischendurch mal Thema werden, aber es ist halt kein festes Thema, weil das bleiben ja erstmal für die Folgen die gleichen. Ne? Vielleicht beim ersten Auftritt der Charaktere, vielleicht wenn sie mal was besonders gut gemacht haben, aber erstmal. Ja.
Und dann geht es jetzt auch los mit zum Jasmin-Drachen.
Damit würde ich sagen, ist das der Startschuss für unsere Pilotfolge.
Yay!
Folge 0, das Intro von Folge 1 von Buch 1. Wichtig da erstmal zu erwähnen, dass es ein bisschen länger ist als die Intros, die danach folgen. Es gibt ein paar extra Szenen, es gibt ein paar extra Shots. Und dementsprechend haben wir gedacht, gute Idee, das einmal zu behandeln und nicht in jeder Folge nochmal extra. Und uns hier die etwas längere Version vorzunehmen und damit durchzustarten. Gibt es einen Punkt, mit dem du besonders gerne anfangen möchtest?
Gute Frage, die catcht mich jetzt auf guard.
Ja.
Aber ja, ich finde, also das, was tatsächlich Avatar ganz gut kann, ist direkt dich reinführen. Die ersten Shots sind ja Leute, die irgendwas Crazyes machen und anscheinend, dass Elemente aus ihren Fingerspitzen kommen irgendwie. Und ich meine, das ist schon intriguing bis zum geht nicht mehr, finde ich.
Auf jeden Fall, also über diese Stelle, gerade am Anfang des Intros, kann ich persönlich auch unglaublich viel erzählen. Ich habe heute tatsächlich mal doch ein bisschen was recherchiert. Ich kann ja schon mal hier ankündigen, dass ich ein großer Fan von Sprachen, sowohl in gesprochener als auch geschriebener Form bin. Und ich glaube, das gilt auch für dich.
Ja.
Und habe da tatsächlich mal ein bisschen recherchiert. Und zur Erwähnung des Ganzen aber natürlich, die Serie beginnt oder das Intro beginnt damit, dass Kataras Synchronsprecherin, auch wenn man das natürlich an dieser Stelle eigentlich noch gar nicht weiß, ansetzt. Aber mein Gott, Spoiler werden hier vorkommen. Ne? Wir reden ja auch über Cross-References.
Ja.
Also Kataras Synchronsprecherin beginnt als Erzählerin und nennt erstmal die vier Elemente. In der Reihenfolge des Avatar-Zyklus, wie man später dann in der Serie dann auch erfährt. Ne? Also sie fängt an mit Wasser, Erde, Feuer und Luft. Und man sieht vier verschiedene Bändiger von jedem Element ein, die dann eben dieses, wie du gerade gesagt hast, die Elemente aus ihren Fingern oder aus der Umgebung heraus bewegen und verschießen. Für alle, die Bilder also nicht mehr vor Kopf hatten, hoffentlich reicht diese Beschreibung. Der Punkt, den ich mir allerdings recherchiert habe, ist, dass im Hintergrund dieser Charaktere, die man auch eigentlich hauptsächlich in so einer Halbsilhouette sieht, ist das Bild rot und darauf sind Schriftzeichen zu sehen. Ich habe mal mich gefragt, was bedeuten die denn eigentlich? Und habe herausgefunden, dass das tatsächlich traditionelles Chinesisch ist. Oder Ja, ich habe auch eine englische Website gefunden, die hat das als Ancient Chinese bezeichnet.
Ancient Chinese.
In allen Übersetzungen. Dazu habe ich allerdings eher traditionelles Chinesisch gefunden. Und zwar ist das die sogenannte Zhou oder Zhou-Schrift aus dem Jahr 1050 bis 250 vor Christus. Boah. Oder vor unserer Zeitrechnung, wie man heute sagt. Also schon sehr, sehr alt. Einige dieser Schriftzeichen ähneln wohl auch im heutigen Chinesisch noch immer diesen Schriftzeichen. Und ich kann aber trotzdem gerne mal versuchen, sie auszusprechen. Ich habe auch das gefunden, aber das war auch nur auf Englisch transkribiert. Also, und mein Chinesisch, ich kann kein Chinesisch. Also,
ach was?
Ja, hätte ja sein können.
Hätte
ja
sein können.
Jedenfalls, Wasser ist das erste Schriftzeichen, oder sind die ersten beiden Schriftzeichen. Und es wird wohl Shui oder Shui Shan ausgesprochen und bedeutet sowohl Wasser als auch eben tugendhaft oder bescheiden. Solche, soweit ich weiß, kann man chinesische Schriftzeichen oder eben auch die, die ins Japanische übernommen wurden, die sogenannten Kanji, meist auf mehrere Arten lesen, und sodass die auch mehrere Bedeutungen haben können. Das Ganze gibt es dann für jedes Element. Erde, Tiu Chiang, bedeutet wohl eben Erde oder auch stark und standhaft. Feuer, Hua Liye, Feuer oder heftig bzw. wild. Und Luft, Chi Ha, irgendwie so, Chi Ha, bedeutet Luft und Frieden oder harmonisch. Das ist natürlich eine Sache, wenn man das weiß, trägt das natürlich unglaublich viel zum Worldbuilding bei.
Ja.
Denn man erfährt hier schon, bevor man überhaupt irgendwas weiß über die Serie, natürlich nur, wenn man die Serie stoppt, bevor man weiterguckt und erstmal über chinesische Schrift recherchiert, diese Elemente eigentlich schon verkörpern. Ne? Also wir erfahren Wasser, tugendhaft, weiß ich nicht, so ganz konnte ich nicht so richtig zuordnen.
Ich habe tatsächlich gütig.
Okay.
Also ich habe ja auch so ein bisschen reingeguckt in die ganze Lore. Und es gibt da natürlich sehr, sehr gute Videos bei YouTube, die das auch alles kleinschrittig erklären und bis ins kleinste Detail da analysieren. Und da habe ich auch von einer Website auch und von den ganzen YouTube-Videos mir was zusammengeschrieben. Und da stand dann, Wasser ist gütig.
Okay, also bei mir würde, ich hatte dann eher diesen Begriff bescheiden genommen. Es passt ja auch ganz gut zu dem, wie sie dargestellt werden, aber ja, da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu
gütig
sprechen.
Gütig aber auch.
Gütig auch auf jeden Fall.
Ja.
Also das merkt man vor allem natürlich immer noch weiter im Laufe der Serie.
Ja.
Bescheiden merkt man, glaube ich, schon direkt am Anfang, wenn man sieht, wie die da leben.
Ja.
Zumindest am südlichen Wasserstamm.
Ja,
Erde stark und standhaft, ich glaube, dazu braucht man gar nicht viel erklären.
Da gehe ich mit dir, ja. Feuer ist wild, habe ich auch. Und
ja, Luft, Frieden, harmonisch, das Ganze sind Tempel, friedlich hast du da auch noch stehen.
Ja.
Dementsprechend, ja, also da erfährt man schon einiges darüber, was man natürlich als deutscher Jugendlicher, der nicht mit der Kenntnis traditioneller chinesischer Schriftzeichen aufgewachsen ist, eigentlich gar nicht weiß. Aber
du bist nicht mit traditionellen chinesischen Schriftzeichen aufgewachsen?
Leider nicht, tut mir leid. Also so gern ich auch bilingual aufgewachsen wäre, bin ich das nicht.
Ja.
Und vor allem nicht mit so einer interessanten Sprache.
Mhm.
Dementsprechend, ja, ein Fun Fact hier direkt am Anfang, wo ich einmal tiefer in die Recherche reingegangen bin, du offensichtlich auch. Ja, aber wo wir jetzt gerade beim Worldbuilding sind, was für Aspekte hast du noch zu erzählen?
Ja, also man kriegt natürlich einen sehr, sehr guten Roundabout-Umschlag von Katara, was da natürlich in der Welt von Avatar passiert ist. Also man kriegt diesen Roundabout-Umschlag jede Folge tatsächlich. Also wenn man irgendwie bei Buch 2 Folge 6 reindroppt, dann weiß man auch, wie diese Welt beschaffen ist und wie sie aufgebaut ist und was da überhaupt abgeht. Und zwar, dass die Feuernation verdammt nochmal die ganzen anderen Nationen angreifen und Krieg herrscht. Und ich meine, wir wissen das alle, wir kennen den Slogan "And everything changed when the Fire Nation attacked". Ne? Oder auf Deutsch halt auch. Und ich glaube, das ist halt einfach worldbuilding-technisch eine super, super gute Prädisposition, dass du direkt weißt, okay, das passiert hier, das ist diese Welt, in der ich mich jetzt befinde, und ich weiß direkt, was Sache ist. Und das kann Avatar voll gut, finde ich einfach.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, und es wird halt auch nicht langweilig, ne? Eigentlich, man guckt jede Folge. Also, ich habe das Intro nicht einmal geskippt, als ich es mir auf Netflix angeguckt habe.
Ja.
Man guckt es halt einfach und die Erzählung, also ich, wie gesagt, die Synchronsprecherin macht ja auch einen wirklich guten Job, ne? Also die erzählt das auf so eine Art, wo man eigentlich auch schon mitfühlt, die Gefahr oder die, die Verzweiflung der Situation, wie schlimm das eigentlich ist, dass eben diese Feuernation diese Harmonie aus dem Gleichgewicht bringt und diesen Krieg erklärt. Und ich finde auch, also das ist eine wirklich, ein wirklich starkes Intro. Und obwohl es eigentlich nicht so catchy ist, wie jetzt zum Beispiel so ein Cartoon- oder Anime-Intro mit einem Song, ist es trotzdem etwas, was einem hängen bleibt.
Total.
Und was man nicht skippt. Also wirklich gut.
Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, dass es halt auch einfach so simpel ist. Weißt du, du hast vier Elemente und vier Nationen. Bumm, fertig. Aus. So, weißt du, das ist die Welt. Es gibt diese vier Elemente. Ne? Man sieht das ja auch in den ersten paar Sekunden, dass Leute damit was anfangen können. Und es gibt aber auch die vier Nationen. Und man sieht die ja auch direkt in der Weltkarte, die ja auch zu Anfang direkt gezeigt wird. Es gibt ja auch die entsprechenden Nationen, werden auch in der entsprechenden Farbe, so wie das Element halt irgendwie, ne? Also Luft hat jetzt keine Farbe, aber...
Ja, da ist es weiß.
Ja, also, ne, das ist direkt gekennzeichnet, du weißt, was da abgeht. Du kannst direkt, auch wenn du es jetzt pausieren würdest oder so, wüsstest du, okay, Feuernation im Westen, Süd- und Nordpol ist anscheinend der Wasserstamm. Das ganze Restliche ist entweder ja, die Teilbereiche von den Luftnomaden und oder Erdkönigreich. Also das ist auf einen Schlag direkt, hands down, direkte Informationen, finde ich. Ich finde, das ist voll gut gemacht und das zeigt einem nur noch mehr, dass das einfach simpel ist, aber super durchdacht.
Auch da gebe ich dir vollkommen recht. Ich will auch gleich nochmal kurz auf die Karte zu sprechen kommen, aber wir sind ja jetzt gerade beim Worldbuilding und du hast etwas genannt und du hast mir einen ganz guten, einen ganz guten Segue gegeben sozusagen. Und zwar die Namen der Völker hast du jetzt schon genannt, und zwar die Feuernation, die Luftnomaden, die Wasserstämme und das Erdkönigreich. Und auch das allein sind natürlich Dinge, also gerade diese, diese zweiten Teile dieser Namen, also Nation, Stamm, Nomaden und Königreich, sind natürlich Wörter, die wir mit etwas verbinden, allein aus unserem Alltagsverständnis heraus. Ne? Dafür muss man kein Fantasy-Fan sein und dafür muss man auch keinen Avatar geguckt haben. Wir wissen, ein Königreich ist etwas altmodisches, feudal aufgebaut, groß, mächtig.
Mit jemandem an der Spitze, der ein König oder eine Königin ist.
Richtig, Nomaden.
Monarchie.
Ja, richtig, genau. Nomaden, für uns wahrscheinlich eher ein Begriff, den wir so aus dem Erdkunde- oder Geschichtsunterricht kennen, im Bereich afrikanische Nomaden oder eben frühe Nomaden aus der Steinzeit. Mhm. Wanderer halt, ne? Was ich persönlich als Kind oder als Jugendlicher immer noch etwas irritierend finde, weil die ja doch schon ihre festen Tempel haben, ihre Orte. Aber auch das ist bei Nomaden ja nicht unbedingt... Das ist ja auch bei Nomaden, die es in der echten Welt gibt, nicht falsch. Die haben ja auch Rückzugsorte und Punkte, an die sie immer wieder zurückkehren. Mhm. Aber auch da merkt man, es geht um ein eher einfaches Leben. Es geht um ein eher schlichtes Leben. Es ist ein schlichteres Volk.
Und auch vielleicht ein bisschen mehr spirituell.
Genau, auch das kann man damit verbinden. Ne? Bei den Wasserstämmen, auch da stammen für uns wahrscheinlich immer eher was, was man mit etwas älteren Zeiten verbindet oder eben auch mit Ureinwohnern sämtlicher Kontinente. Mhm. Die bilden erstmal Stämme. Ne, das kennt man also auch aus Videospielen, wenn man irgendwie ein Strategiespiel spielt, bildet man erstmal einen Stamm, bevor man irgendwie eine Nation oder ein Land oder sonst was hat.
Ich finde, es schwingt auch so ein bisschen mit, dass die noch nicht so richtig modernisiert worden sind. Ne? Also die Stämme sind trotzdem irgendwie ein bisschen rudimentärer als die anderen Nationen, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, ne? Auch das etwas primitiver, auch wenn es nicht unbedingt das netteste Wort ist, aber es klingt halt, es schwingt mit. Ne? Mhm. Und dann hast du die Feuernation. Und das ist natürlich ein absolut moderner Begriff. Der Nationsbegriff ist viel moderner als der Begriff Königreich. Allein in der realen Geschichte die deutsche Nation, eine Nation, die halt erst nach dem Deutschen Reich und nach dem Deutschen Kaiserreich oder dem Heiligen Römischen Reich oder was auch immer entstanden sind. Das waren alles immer erstmal Reiche. Und dann kam dieser Nationswille. Und das hat man eben hier beim Feuer. Also da, auch damit verbindet man direkt die Modernisierung, oder einfach die Moderne. Und das wird natürlich auch durch die Feuernation hier unglaublich gut wiedergespiegelt mit ihrer modernen Technik, mit ihren fortschrittlichen Instrumenten und ähnlichen Dingen, mit ihrer eigenen Wahrnehmung der überlegenen Kultur.
Ja. Genau, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben hier. zur Ökologie auch ein bisschen. Ne? Man kann irgendwie direkt sehen, okay, vielleicht weiß man, wodurch diese, jene Nation jetzt ihre Ökologie fährt und wie die so aufgestellt sind halt auch einfach. Ne?
Hm.
Ja.
Ja, sonst komme ich jetzt gerade nochmal auf die Karte zu sprechen. Ich hatte mir das zwar eigentlich bei einem anderen Punkt aufgeschrieben, aber es passt auch zum Worldbuilding, die überschneiden sich ja manchmal. Mhm. Und zwar die Karte. Was mir auch immer daran aufgefallen ist, ist, dass sie natürlich sehr nah angelehnt ist an unsere echte Welt. Ne? Ja. Also man guckt sie sich an und man hat im Osten einen großen Kontinent mit einem westlichen Auswurf, der aussieht wie Eurasien. mit sogar einer Spitze nach unten rechts, die ein bisschen Indien andeutet. Also da hat man definitiv etwas, was man wiedererkennen kann. Da hat man den Nordpol und den Südpol, also die Antarktis und meinetwegen Grönland, wie es auch auf einer echten Weltkarte aussieht. Und dann links einen weiteren Kontinent sozusagen, der die Amerikas darstellen könnte. Tut er in dem Fall nicht so ganz, ne? Ist etwas so, liegt eher auf der Seite, könnte vielleicht so der Ausläufer von Argentinien sein und Chile, wenn man so will, nur etwas hochgezogen, aber auf jeden Fall erinnert es doch sehr stark an das, was wir echt haben. Was ich daran gut finde, ist, dass es das umso einprägsamer macht. Ne? Also jedes Kind und jeder Jugendliche, der da drauf guckt, der kann darin eine Weltkarte sehen, die er sich einprägen kann, bei der er denken kann, oh, da ist das und da ist das. Und man kann sich dementsprechend immer vorstellen, auch in der, gerade in Buch 1, wo sie viel durch die Gegend reisen, schnell zwischen den Folgen, kann man sich immer vorstellen, wo sie sich gerade ungefähr befinden, weil man einfach, man braucht ja nur eine mentale Karte aufrufen, die man seit seinen Kindestagen einfach immer überall gesehen hat, weil Weltkarten sind natürlich nun mal überall.
Ja.
Und die sind sich halt sehr ähnlich.
Was du auch gerade gesagt hast, throughout the episodes, also durch die ganzen Folgen, bereist man ja mit der Gang ja auch einzelne namhafte Städte oder Inseln oder Areale, wie zum Beispiel, ne, die große Stadt Ba Sing Se. Du kriegst direkt auch einen Namen für wirkliche Plätze oder ja, Gebiete auf dieser Map oder auf dieser Karte. Genauso wie, ich weiß nicht, ich glaube, die Walflosseninsel fällt tatsächlich auch voll häufig. Also der Name, die ist tatsächlich auch so, das ist einfach eine Insel in diesem Weltkontext. Das ist, finde ich, so bemerkenswert, dass man dem Ganzen auch da wirklich noch so viel Detailliebe gegeben hat, dass sowas halt, ne, guck mal, bei mir im Gehirn bleibt oder im Gedächtnis bleibt. Ja. Und das finde ich bemerkenswert. Ich finde, das ist gerade auch eine schöne Sache, ne, weil man sieht halt eben daran, dass die Macher auch da mit dieser Detailverliebtheit auch rangegangen sind, ne? Ja. Vor allem möchte ich einmal kurz auch noch auf die Schriftzüge ganz oben und ganz unten kurz eingehen, weil das fand ich auch richtig interessant. Und zwar, wenn man auf wirklich diese Map, die man halt am Anfang sieht, geht, steht oben mit den chinesischen Schriftzeichen, die Kraft ist in vier Teile geteilt, was natürlich auch nochmal uns nur bestätigt, okay, es gibt anscheinend eine gewisse Kraft, eine Energie in dieser Welt und die ist in vier geteilt, in die vier Elemente. Und wenn man halt nach unten geht und sich den Schriftzug anguckt, ich kann das natürlich jetzt nicht hier auf Chinesisch wiedergeben, also ich habe tatsächlich da die Aussprache nicht recherchiert, aber das heißt, die Welt, und jetzt in Klammern, unter dem Himmel, Klammer zu, wird von einem geführt. Und das finde ich richtig interessant, weil anscheinend glauben die ja wirklich an einen Gott.
Ja, ich schätze mal.
Oder was meinst du?
Ich schätze mal nicht, dass hier ein Gott gemeint ist, sondern eher der Avatar, oder?
Meinst du?
Naja, das kommt drauf an, wer diese Karte jetzt erstellt hat. Also das wird uns ja leider nie gesagt. Ne?
Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass es eine gewisse, ja, Gotteszugehörigkeit irgendwie darstellt. Die Welt unter dem Himmel wird von einem geführt. Das heißt, es gibt halt jemanden über. Was sagst du dazu?
Ach so, ja, okay, klar, wenn man die Klammern mit in den Kontext setzt, aber die Welt unter dem Himmel wird von einem geführt, ist ja dann ein irdisches Wesen. Das wäre ja dann der Avatar.
Ja, könnte schon sein, ja.
Schwierig finde ich halt an dem Thema, dass Gottheiten in der Hinsicht nie erwähnt werden.
Ja, eben. Das finde ich halt auch krass, dass es halt unten auf dieser Karte steht irgendwie.
Also es gibt tatsächlich es gibt einen Kult, vergesse ich einen. Es gibt aber, wenn dann nur so Avatar-Kulte, oder nicht? Also, die glauben zwar an die Geister, die gibt es und die sind ja da auch belegt. Stimmt. Die haben ja einige schon offensichtlich gesehen, aber ein Gott wird ja nie in dem Sinne erwähnt. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass hier der Avatar gemeint ist. Aber interessant, dass du das rausgefunden hast. Also ja, müsste man mal eine ganz andere Debatte angehen eigentlich.
Habe ich auch gedacht. Ne? Gibt es überhaupt einen Gott in der Welt von Avatar? Also das ist, ne? Wir kennen die Geister, so wie du es gerade gesagt hast. Es gibt auch eine Geisterwelt, mit der kann der Avatar und auch andere spirituelle Menschen in der Welt interagieren. Aber sowas wie, ne, wirklich eine höhere Kraft oder ein Gott, der an den Leute wirklich glauben, so wie bei uns dem Islam, das Christentum, das Judentum und so weiter. Also das fand ich sehr bemerkenswert, wenn es das geben sollte. Ich habe jetzt tatsächlich keine Belege oder so dafür oder irgendwelche...
Jetzt müssten wir mal in der deutschen Synchro darauf achten, ob irgendein Charakter mal irgendwann oh Gott oder oh mein Gott sagt. Weil das würde ja dann eigentlich gar nicht in die Welt passen.
Ja.
Habe ich mir noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Aber auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich werde die Ohren mal offen halten in Zukunft.
Genau.
Wo wir gerade nochmal zurück bei Schriftzeichen sind, müssen wir mal einen Sprung ans Ende des Intros machen. Wir haben ja gesagt, wir machen das nicht so chronologisch. Und zwar zur Title Card. Auch da tauchen nämlich noch einmal Schriftzeichen auf. Und zwar über dem Schriftzug Avatar, der in lateinischen Buchstaben geschrieben ist. Auch dazu habe ich rausgefunden, was das bedeutet. Und zwar sind das auch chinesische Schriftzeichen, die ungefähr so ausgesprochen werden. Jiang Shu Shun Tong. Auch das habe ich wahrscheinlich wieder voll verhunzt. Jedenfalls bedeutet das wörtlich übersetzt aus dem Englischen. Also ich habe es aus einer englischen Übersetzung auf Deutsch übersetzt. Auf die Erde herabsteigende magische Kraft. Was natürlich wieder darauf hindeutet, dass die Leute in der Welt dieser Kraft des Avatar irgendwas Göttliches oder aus dem Himmel herabsteigendes zuordnen. Ne? Ich finde es zwar irgendwie etwas kritisch, es heißt ja immer in dem Worldbuilding eben, wie man es im Laufe der Serie kennenlernt, dass der Avatar keine Führungsposition hat, sondern eher sowas wie eine anleitende Position. Ne? Also keine. Er soll keine absolute Macht ausüben, sondern er soll nur helfen, Probleme zu lösen. Ja. Und natürlich zu sagen, dann jemand, ein Wesen unter dem Himmel führt die Welt an, klingt sehr absolut.
Ja.
Ja, genauso wie zu sagen, ja, der ist aus dem Himmel herabgestiegen und wir sollten den anbeten oder sowas. Also das klingt alles...
Das finde ich so ein bisschen konträr zu, was das eigentlich aussagt über Avatar, also über den Avatar. Ne?
Genau, wobei ich eben auch dazu rausgefunden habe, dass das Wort Avatar selbst im Hinduismus zum Beispiel eine Bedeutung hat. Im Hinduismus ist ein Avatar, also auch das ist nur gefährliches Halbwissen hier, aber im Hinduismus ist ein Avatar anscheinend, soweit ich das jetzt herausfinden konnte in meiner Recherche, ein Wesen, das aus dem Himmel herabsteigt, um eine Brücke zwischen Gott und den Menschen zu bilden. Also praktisch eine kleine Demigottheit oder auch Gottheit, die sich aber aufs irdische Feld hinablässt, um dort mit den irdischen Wesen und der Erde zu kommunizieren und dort aktiv zu sein. Was natürlich eigentlich total passt zu der übertragenen Überdeutung von Avatar, die wir heute kennen. Du baust dir einen Avatar in einem Spiel oder in einem Forum und verkörperst den. Und steigst praktisch in diese Gefilde hinein oder hinab, und um da zu kommunizieren in dieser Welt. Ne? Also du hast einen Avatar für dich, auch in den Filmen von James Cameron Avatar, haben die einen Avatar, um in einer anderen Welt damit zu leben.
Ja, stimmt.
Also das passt schon ganz gut. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es das auch im Hinduismus gibt.
Ja.
Aber da natürlich mit einer etwas göttlicheren Implikation. Also vielleicht war das Ganze mal anders gedacht. Vielleicht wurde der Avatar Jahrhunderte vorher in der Welt von Avatar auch einfach ganz anders wahrgenommen als eben ein doch etwas göttlicheres Wesen.
Ja, ich überlege gerade tatsächlich, ist jetzt natürlich ein bisschen Cross-Reference zu Korra, da wenn man sich jetzt an den ersten Avatar Wann ja erinnert, dann war er ja doch diesen einen Pakt mit dem...
Was, Rava?
Rava, genau, hieß sie, eingegangen. Und das war, also er war ja eigentlich ein Mensch, der so oder so auf der Welt war, und er ist ja nur einen Pakt eingegangen mit diesem Geist. So eigentlich, nach der Definition wurde nichts vom Himmel aus entsandt oder geschickt, wenn man das jetzt vor dem Hintergrund dann noch sieht. Aber ja, ich finde das unter dem Hinduismus-Aspekt super interessant, dass das halt irgendwie so eine höhere, wie sagt man, Instanz
ja
irgendwie...
Ja, also auf jeden Fall ein absolut interessanter Punkt, über den ich noch nie nachgedacht habe, weil ich eben, das waren die einzigen Schriftzeichen, die ich ignoriert habe, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich wahrgenommen und habe da gar nicht selber drüber recherchiert, aber ja, also es ist echt ganz interessant, da müsste man wahrscheinlich dann wirklich nochmal gucken, ob es dazu noch was gibt. Vielleicht, wie gesagt, war die Vorstellung der Story mal anders, bevor sie dann zu Ende geschrieben war.
Ja.
Vielleicht gab es eine Zeit, in der der Avatar angebetet wurde wie ein Gott. Es gibt ja schließlich eben die Kulte immer, ne? Also der Kult von Roku oder diese Mönche oder Jünger oder wie auch immer sie sich nennen, die gibt es. Vielleicht gibt es da immer so kleine Gruppierungen, die den Avatar als Gott ansehen oder als eine Art göttliches Wesen.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, das ist genug dazu.
Zum Worldbuilding, ne?
Ja. Ja, ein anderer wichtiger Punkt aus unserer Liste, den ich ja gerne an dieser Stelle auch mal ansprechen will, da müssen wir allerdings wieder zurückspringen zu den vier Elementen, sind die Charaktere, die diese Elemente da einmal demonstrieren. Es ist nämlich, bei zwei Charakteren ist mir nicht ganz klar, wer da dargestellt sein soll.
Ja, das habe ich auch gedacht am Anfang.
Und das fand ich ganz interessant. Also der erste ist offensichtlich Meister Paku.
Ja.
Den kann man erkennen, der hat die gleiche Frisur.
Auf jeden Fall. Der macht Wasser.
Der hat das gleiche Outfit, der macht Wasser. Aber danach wird es einfach schon schwierig, denn dann kommt ein Erdbändiger, von dem ich lange Zeit dachte, das sei der Brocken.
Was echt?
Ja.
Okay, das dachte ich nicht. Ich dachte, das wäre Haru, aber ohne Shirt.
Das glaube ich inzwischen auch nicht mehr. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt und ich glaube, das könnte dieser General sein, der versucht, Aang in den Avatar-Zustand zu versetzen.
Ja, du hast recht. Aber war der nicht noch ein bisschen mehr bulky?
Ja, ich glaube auch zu dem Zeitpunkt haben die da Charaktere eingesetzt, bei denen die noch nicht ganz wussten, ob und wie sie einsetzen wollen. Vielleicht ist das auch einfach nur der generellste Erdbändiger, der ihnen eingefallen ist. Der sollte stark aussehen, der ist oben ohne und der kann Erde bändigen.
Von Erdbändigern.
Genau. Ohne. Ja, danach kommt offensichtlich fürs Feuer Azula.
Ja.
Was ganz interessant ist an der Stelle, ist, dass sie rotes oder orangenes Feuer bändigt. Was auch da.
Total, du hast recht.
Was auch da für mich eigentlich darauf hindeutet, dass es schon klar war, es soll so einen Charakter geben in dem Design, aber noch nicht klar war, wie besonders dieser Charakter sein wird oder dass er ein Alleinstellungsmerkmal braucht oder wie wichtig sie noch werden wird.
Mhm.
Und danach der Luftbändiger, auch da wieder eine gute Frage. Was glaubst du, wer das ist?
Hä, ist das nicht Aang?
Der hat einen Bart.
Was? Nee.
Guck ihn dir genauer an. Also, meiner Meinung nach ist es nicht Aang.
Der hat doch keinen Bart.
Doch, der hat einen Bart.
Wirklich? Ich meine, das sieht man jetzt irgendwie schlecht. Das müsste ich mir wahrscheinlich nochmal angucken, aber ich habe for real immer gedacht, das ist Aang.
Das dachte ich lange auch, weil er Aangs Outfit trägt.
Oder ist das Yatsu?
Genau das glaube ich nämlich inzwischen auch. Nur halt eben nicht in seiner Mönchskutte, sondern eben in einem Avatar oder in einem Luftbändigergewand, in einem Kampfgewand. Er hat auf jeden Fall auch eine andere Statur als Aang. Also ich denke, es ist normal, dass man das denkt, wenn man nicht so genau hinguckt oder weil es doch so schnell geht.
Es geht halt wirklich schnell, ja. Aber
ich meine, er hat entweder mindestens einen Schnurrbart oder so einen kleinen, wie soll ich sagen, so einen Bart um den Mund herum. Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es wahrscheinlich Mönch jetzt so ist. Aber eben in Aangs Outfit. Vielleicht war man sich auch da noch nicht sicher, wie man Luftbändiger eigentlich darstellt oder Luftnomaden.
Nee, aber wieso auch? Also man sieht doch auch in so einer Rückblende, wo Roku bei den Luftnomaden ist, dass die ja in der Ausbildung dieses Outfit anhaben.
Und irgendwann muss auch Gyatso ja mal ausgebildet worden sein, ne?
Ich glaube, das soll dann wahrscheinlich Gyatso in jungen Jahren oder so darstellen. Könnte
das wäre jetzt meine Theorie gewesen.
Ja.
Fand ich ganz interessant,
wie
das da, also gerade eben, dass Azula und Paku da schon vorkommen, als eigentlich fertige Charaktere, die nur noch minimal verändert wurden.
Mhm.
Und dann zwei Charaktere, bei denen man sich, oder bei denen ich mir auch jetzt noch nicht hundertprozentig sicher bin.
Ja, ich habe darauf tatsächlich noch nie geachtet, dass es nicht Aang sein könnte. Aber ja.
Das ist mir auch jetzt beim mehrmaligen Gucken erst aufgefallen. Wie gesagt, das dachte ich bis vor kurzem auch, dass das Aang war. Es wäre nur logisch gewesen.
Ja.
Wobei man ihn ja im ganzen Intro noch nicht sieht. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sich das auch noch mal ändert. Müsste man in der zweiten Folge mal gucken, oder ab der zweiten, ob dann, wo Aang revealed wurde, ob er dann auch da diesen Move macht. Wobei ich nicht glaube, dass sie das dafür extra geändert haben.
Oder? Müssen wir mal gucken.
Das sehen wir dann beim nächsten Mal.
Ja. Den nächsten Charakter, den man sieht, ist ja auch der letzte Avatar vor Aang gewesen, also Roku. To be honest, das führt mich auch zu meiner Lieblingsszene, und zwar ist das diese hier, weil einfach Roku hier ein paar Frames mehr epic-mäßig auf diesem Stein da steht, bis er dann loslegt mit seinen Bändiger-Künsten. Und ich finde das, also guck mal hin. Das ist länger als sonst, ne?
Das ist mir auch aufgefallen.
Das ist geil.
Das ist geil.
Das ist geil.
Und ich persönlich, nochmal kurz zurück zum Worldbuilding an dieser Stelle, ich glaube, das folgt ja direkt, um den Kontext einmal zu schaffen für die Zuhörer, das folgt ja direkt auf die Szene, in der gesagt wird, dass alles änderte sich, als die Feuernation uns den Krieg erklärte.
Ja.
Oder beziehungsweise andersrum, alles änderte sich. Nein, dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Das folgt direkt darauf. Und dann steht der Avatar ruhig auf einem Felsen vor einer untergehenden Sonne.
Mhm.
Also auch hier sehr viele Symbole. Ne? Eine untergehende Sonne, die Welt durch den Krieg ändert sich die Welt. Die Sonne geht unter, es wird düster.
Mhm.
Ne? Und dann steht der Avatar da aber ganz ruhig und zeigt eigentlich, drückt diese Harmonie und den Frieden aus, den er verkörpert. Ne? Und das für wirklich lange, also du hast recht, das sind bestimmt 2 Sekunden.
Ja.
Und das ist ganz schön lange. Das ist länger, als man sich so jetzt vielleicht vorstellt, wenn man es hört.
Mhm.
Aber 2 ganze Sekunden einfach nur einen Charakter da stehen zu haben, während eine Stimme erzählt, ist schon was Besonderes.
Ja, und der Swoosh am Ende, wie er dann weg ist,
ja,
einfach
ja.
Epic.
Hinter der Luft vor allem, er löst sich in Luft auf.
Ja.
Es ist auch da, ich weiß gar nicht, ja doch, kann man im Englischen auch machen, deswegen habe ich mich gerade gefragt. Manchmal gibt es ja diese tollen Unterschiede, wo deutsche Sachen einfach viel besser passen als im Englischen. Aber im Englischen kann man auch sagen, he faded into thin air oder sowas.
Mm.
Aber ja, er verschwindet hinter seiner eigenen Luftbändigung und löst sich praktisch auf.
Ja, super cool.
Wo wir aber gerade bei Lieblingsszenen sind, meine ist eben gerade dieser Shot davor in diesem Intro.
Echt?
Weil ich ihn so zentral finde.
Welchen denn?
Also klar, ich finde auch total cool, wie er da bändigt und alles. Aber sagen wir mal, es fängt hier an, die Karte, und man geht so in die Karte rein, dann geht man über dieses Gebirge und dahinter wird es plötzlich rot und dort steht die Feuernation an dieser Stelle. Es kommt einmal so ein Solar Flare, so ein Lens Flare, es wird einmal verschwommen und plötzlich sieht man diese riesige Armee mit diesen riesigen fortschrittlichen Schiffen da stehen und man zoomt so nah ran, dass man praktisch fast in einer Froschperspektive zu den Feuerbändigern ist, die alle maskiert vor einem stehen. Also kann man in einem Intro besser einen Antagonisten darstellen.
Boah, ja,
und vor allem blastern sie einem das Feuer dann ins Gesicht. Ne?
Du hast recht, als ob man selber jetzt diese Deklaration bekommen hat, gegen mich wird hier jetzt auch gefeuert.
Ja.
Ne, du hast direkt die unmittelbare Bedrohung vor dir mit den Feuerbändigern da, das ist schon stark gemacht.
Man geht die Schrittfolge auch so durch, man geht über das Gebirge, da sind da plötzlich die Fremden, die anderen, die da nichts zu suchen haben.
Ja.
Und dann gehst du so nah ran, die sind alle maskiert in ihren totenkopfähnlichen Masken.
Ja, cool.
Man bleibt da kurz stehen und dann machen sie direkt so und man kriegt erstmal ordentlich Feuer ins Gesicht gedroschen und man weiß, was abgeht.
Man
muss es nicht mal hören.
Ja.
Feuer ist böse.
Feuer ist einfach böse.
Ich meine, man muss dazu sagen, Roku macht nichts anderes, der blastert uns gleich mit Luft, aber er verschwindet dann halt.
Ja, schon eine starke Szene, du hast recht. Cool, cool gemacht. Ja, das finde ich auch spannend. Also wir sehen jetzt gerade von dem Intro das, was in den anderen Intros nämlich nicht vorkommt. Und zwar wirklich, wie verheerend anscheinend der Krieg gewesen ist. Ne? Man sieht nur noch irgendwelche Pfeile in irgendwelchen, was ist das, Katapulten oder so. Und brennende Häuser, brennende Städte. Also man sieht da unmittelbar die ganzen Auswirkungen von dem Krieg. Ne?
Ja.
Was auch richtig verheerend ist.
Und da finde ich, vielleicht nicht unbedingt animationstechnisch, aber ich würde jetzt trotzdem in diese Kategorie packen, diese Überblende gerade ganz interessant.
Mhm.
Nämlich kurz danach, also nach dieser Zerstörungsszene, wo überall Pfeile sind und kaputte Gebäude und brennende Gebäude, die auch übrigens in orange und rot belichtet ist, sieht man danach Boote der Wasserstämme in blau, mit weiß-blauem Eis im Hintergrund und einem ruhigen weißen Mond auf ruhigem Wasser ohne Wellen. Also es ist hier einmal der komplette Kontrast wird direkt nacheinander dargestellt. Auch das ist eine extra Szene aus dem ersten Intro.
Ja.
Auch mit ganz vielen Symbolen. Ne? Also die Schiffe mit vollen Segeln. Das heißt, es gibt noch Hoffnung.
Mm.
Die Lichter, die nach vorne zeigen an den Booten. Jedes Boot hat so eine kleine Lampe vorne am Bug.
Mm.
Auch da nochmal, ja. Und Katara erzählt in der Zeit, dass ihr Vater und die Männer ihres Stammes aufgebrochen sind, um doch noch was zu tun. Nach 100 Jahren Krieg, der so verheerend war wieder. Also die Hoffnung ist noch nicht tot, das wird hier ganz bildlich dargestellt.
Was mir gerade tatsächlich auffällt, ist aber auch, wie subtle gesagt wird, ne, Feuer ist die Sonne im Hintergrund, Wasser ist der Mond im Hintergrund. Ich meine, das wird später natürlich noch mal mehr klar. Die Feuerbändiger beziehen Kraft von der Sonne, die Wasserbändiger beziehen Kraft vom Mond. Easy, klar. Aber das ist das, dass das hier schon so subtle eingeführt wurde, finde ich super krass. Darauf habe ich tatsächlich noch nie geachtet. Das ist also gerade zum Bildmaterial finde ich das spannend, wie man das hier so depiktet.
Ja, wo wir es jetzt gerade doch mal etwas chronologischer durchgehen, danach auch noch ein extra Shot. Wobei, kommt der? Nee, der kommt im echten Intro auch gar nicht vor. Ne? Ich glaube, da ist da eine andere, oder im späteren Intro. Mhm. Hier sieht man erst einmal eine Totale von Sokka und Katara, als sie noch ganz jung sind, also eben 2 Jahre vor der Story, als ihr Vater gerade den Wasserstamm verlässt. Und danach eine Halbtotale und danach nur noch ein Zoom auf Katara. Mhm. Und sie sagt, auch da, in der Totale sieht man, der Stamm, dieser kleine Stamm, den man hier zum ersten Mal sieht übrigens, das zeigt nochmal, wie die leben. Fand ich auch ganz interessant, aber man sieht auch die halten ihre Laternen noch hoch. Ja, sie haben zwar alle ziemlich traurige Gesichter, voll. Und man sieht, es war eine schlimme Zeit und der Stamm hat offensichtlich gelitten, aber sie halten ihre Laternen hoch und ich würde sagen, das zeigt auch nochmal, und Katara umschreibt das gleich auch nochmal ganz gut, dass die Hoffnung nicht aufgegeben ist. Ja, also, wie sie hier sagt, manche glauben, der Avatar wurde nie bei den Luftnummern wiedergeboren, der Kreislauf ist weg, und dann sagt sie, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, und dann sieht man ihr Gesicht von ganz nah in einem Zoom, und ich denke, dass solche Bild und Erzählung und Sprache funktionieren hier wirklich gut zusammen. Ja. Also das ist eine wirklich meiner Meinung nach gute Komposition dafür, dass es eigentlich nur 3 Stills sind, die hintereinander folgen.
Es ist halt auch nicht animiert, es sind einfach nur, wie du sagst, Standbilder, die einfach so ein bisschen so eine Fade-Animation hat und so. Das war's. Aber die sind tatsächlich so aussagekräftig, finde ich auch, dass sie dich direkt einfach auch in die komplette Verzweiflung von Katara und Sokka halt auch reinbringen. Ne? Also, und wie sie das halt, oder wie das ganze restliche, die ganze restliche Menschheit von diesem Krieg gezeichnet wurde. Das sieht man ja auch an den ganzen Gesichtern von dem Stamm. Ich finde auch, wenn man sich das mal kurz anguckt, dass wirklich hier auch auffällt, dass die ganzen Männer tatsächlich weg sind vom Stamm. Die sind übrig geblieben mit alten Leuten und Kindern. Wahrscheinlich sind Sokka und Katara die einzigen, die halt so in ihrer Altersklasse an jung und dynamisch übrig geblieben sind.
Ja. Ja. Lässt cool. Natürlich hier an dieser Stelle schon so ein paar Fragen offen, so, wobei die auch nie so ganz geklärt werden. Ich fand es immer ein bisschen weird, wie die alterstechnisch da aufgeteilt sind am südlichen Wasserstamm, aber ich auch. Das sei mal so dahingestellt erstmal. Mhm. Aber auf jeden Fall, also vor allem ist die brechen in der Nacht auf. Ne? Du hast gerade schon gesagt, warum sie es wahrscheinlich machen. Sollten es, wobei wir an dieser Stelle noch nicht wissen, dass das ja diese Männer eigentlich alle keine Wasserbändiger sind, fühlen sie sich natürlich trotzdem gerade bei Vollmond am wohlsten und fahren da los. Man sieht, das macht für uns allerdings die Stimmung natürlich etwas drückender. Ne? Es ist dunkel, die stehen eng beieinander, es ist nachts, sie haben nur ihre Laternen. Auch wenn ich gerade noch gesagt habe, sie stehen für Hoffnung, weil sie so hochhalten, sind es natürlich trotzdem nur kleine Laternen, die sie alle halten. Also kein großes Licht, kein großes Feuer, um das sie sich versammeln, sondern eher ein trauriger Blick mit kleinem Licht, das gerade noch so die Dunkelheit durchbricht. Ja, mein Poet kam mal wieder durch. Ja,
aber guck mal, also ich achte mal gerade auf diese Lampe. Ist da unten so ein Krähenfuß oder so ein Hahnfuß?
Das ist eine gute Frage, habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube aber, das sind einfach 3 Knochen wahrscheinlich, die irgendwie zusammengebunden sind und dadurch aussehen wie ein Fuß. Aber ja, ganz interessantes Richtig. Design. Ich frage mich auch, was sie da reingesteckt haben, um das anzuzünden.
Auch interessant, ja.
Aber das sind alles Dinge, die wir nie erfahren.
Ja, leider.
Wobei ich beim Wasserstamm jetzt davon ausgehen würde, dass die irgendeine Art kleine Kerze oder Feuer irgendwie da drin hat. Die verbrennen ja Fett und alles, ne? Die haben die ja immer so ganz viel von. Deswegen gehe ich mal davon aus, aber das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Muss man gerade auf meinem tollen Notizblatt gucken, ob ich dazu noch irgendwas habe. Ansonsten würde ich nämlich gerne zum nächsten Punkt übergehen, wenn es dir recht ist.
Klar. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ja, im letzten Shot vom ganzen Intro, wo es dann halt wirklich zu dem Schriftzug halt auch fadet, man sieht ja diesen Felsvorsprung und wir wissen ja von den anderen Intros, dass da eigentlich ja Aang steht. Und in diesem einen Intro steht er dort nicht, weil er natürlich noch nicht introduced wurde. Ne? Aber
was ich übrigens einen geilen Move finde, und zwar in allen Serien, also vor allem, mir fällt es immer gerade in Anime auf, dass wenn sich ein Intro verändert, weil irgendwas revealed wurde in der Story oder weil irgendein neuer Charakter eingeführt wurde und der taucht plötzlich mit auf oder mit einer neuen Fähigkeit, die er gelernt hat, finde ich das immer eine sehr geile Sache. Das zeigt auch nochmal die Liebe und das Engagement, das dahinter steckt.
Ja.
Es ist zwar hier jetzt nur so eine Sache, die einmal in der ersten Folge anders ist, aber ich finde es trotzdem eine super Sache. Ne? Er ist nicht da und in der zweiten Folge steht er da plötzlich in seiner nach vorne schauenden Pose. Und,
ja, diese Posen sind auch immer cool.
Ja.
Epic und so.
Ja, ja. Und das finde ich hier halt auch echt eine super kleine Änderung, die auch nochmal, die einem das auch nochmal verdeutlicht. Ne? Also sollte man die Folgen back-to-back gucken, dann merkt man den Unterschied auch. Vielleicht merkt man es sonst nicht so wirklich oder hat es gar nicht im Kopf. Aber das, er steht da halt einfach nicht. Er ist einfach nicht da, der Avatar ist nicht da. Und dann
der Avatar ist nicht da, genau. Ja. Der hat die Welt verlassen und der Avatar-Zyklus könnte wirklich unterbrochen worden sein oder gebrochen worden sein. So wie Katara das ja auch vermeintlich schildert, aber selbst hat sie ja die Hoffnung nicht aufgegeben.
Genau. Ja, dann, jetzt haben wir schon wieder sehr, jetzt sind wir es doch ziemlich chronologisch durchgegangen, aber dann lass uns doch jetzt nochmal zur Musik und den Soundeffekten übergehen. Das ist für mich persönlich ein ganz interessanter Punkt.
Ja.
Da habe ich nämlich tatsächlich, aber das kommt bei mir jetzt immer zwischendurch mal wieder vor. Ich habe letztens ein wirklich interessantes Video-Essay gesehen. Ich weiß leider gerade nicht mehr, von wem es war, auch auf Englisch. Der hat allerdings eher über die Leitmotive gesprochen. Werde ich dann wahrscheinlich auch immer mal wieder was zu erwähnen, weil ich das wirklich, wirklich interessant fand.
Ja.
Aber ja, hier in dem Intro, das Erste, was einem auffällt, ist direkt am Anfang, es fängt mit einem kleinen Gongschlag oder Beckenschlag an.
Warte, das will ich jetzt nochmal hören.
Ja, und das holt einen natürlich auch direkt in diese Serie rein. Es fängt an mit einem
und das ist wirklich auch die ganze Zeit ansteigend. Ne? Es ist immer eine, ich weiß jetzt nicht Note, aber Noten höher.
Genau, während sie bei jedem Element geht es einen Schritt höher. Und ich weiß nicht, da habe ich noch nie die Bedeutung so hinter verstanden. Warum geht es höher? Die Elemente haben ja keine unterschiedliche Gewichtung.
Stimmt eigentlich.
Aber es zieht einen auf jeden Fall rein. Es ist so, oh, wow, oh mein Gott. Es steigert sich halt immer mehr.
Ja.
Und das finde ich schon gerade am Anfang eine super musikalische Sache, die dann halt eingeführt wird. Und danach sitzt natürlich diese super, ach, ich weiß gar nicht, wie das, ich kenne den Soundtrack nicht mit Titeln, aber danach sitzt natürlich dieser hohe Chor ein, während Katara dieses ganze Schicksal der Welt erzählt. Und das ist auch Gänsehaut, wenn man genau hinhört. Ich brauche es noch nicht mal hören und ich kann
nicht mehr so rein. Ich kriege auch Gänsehaut gerade. Naja, Chöre sind natürlich auch immer ein super, super crazy, epic Stilmittel für Musik.
Auf jeden Fall, also.
Wir wissen das auch aus Lord of the Rings, also Herr der Ringe, ist ja super eine krasse Besetzung vom Chor her. Also von daher, also Chöre machen bei mir auch irgendwas für die Epicness.
Ja klar, also mir fällt dann immer nur direkt Duel of the Fates von Star Wars ein. Ne?
Ja,
also
das ist auch geil.
Also so ein Chor kann schon was machen, ja. also da wirklich direkt am Anfang tolle Musik. Aber es gibt noch ein paar andere Stellen, die ich musikalisch ganz wichtig finde. Eben auch nochmal bei meiner Lieblingsszene, die ich genannt habe. Auch da setzen plötzlich tiefe Töne ein, bedrohliche Töne. Das untermalt nochmal diese Antagonistenstellung der Feuernation. Also ich finde, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, weil es erstens zu diesem Punkt besser passt, aber weil es mir auch gar nicht eingefallen ist. Aber ich weiß nicht, was das für Instrumente sind. Wahrscheinlich irgendwelche tiefen Blasinstrumente, aber meine Güte, also mit dem Shot haben sie es schon weggehauen.
Und sind Posaunen.
Posaunen? Okay, ich bin mir nie so sicher, wo der Unterschied zwischen Tuba und Posaune liegt.
Deswegen. Aber ich habe halt auch, jetzt bevor ich es nochmal geguckt habe, eine Dokumentarserie oder die haben ein paar Folgen released, wo man die Macher und so begleitet hat, so ein bisschen, wie der Erfolg von Avatar zustande gekommen ist. Und dann haben die Macher natürlich auch erzählt, was sie mit der Musik so rüberbringen wollen und transportieren wollen. Und dann hat sich natürlich einer, der da mit ein bisschen sich auskennt mit so Musik und so, und hintergesetzt und hat natürlich dann halt auch die passenden Instrumente dafür ausgewählt. Und es sind auch tatsächlich sehr, sehr unique Instrumente, die da drin sind in der Musik. Und ich weiß es jetzt nicht, also da würde ich jedem empfehlen, diese Dokumentar Videos auf YouTube zu sehen. Die sind auch da zugänglich gemacht worden. Und die sind super spannend, was die sich halt auch alles dafür überlegt haben. Und um das halt gerade auch in diesem Flair, diesem asiatischen, ne, chinesischen Flair zu produzieren. Das finde ich super.
An ein paar Stellen werde ich auch was dazu sagen können, denn das Video ist hier, was ich da gesehen habe, das nimmt auch Bezug zu ein paar Instrumenten zumindest. Mhm. Aber vielleicht gucke ich da noch mal mehr rein, weil ich finde das auch eins meiner Lieblingsthemen, was wir uns hier aufgeschrieben haben. Ja.
Das einzige Instrument, das ich weiß, was sie benutzt haben, was auch richtig underrated ist, ist dieses Kalimba. Das ist dieses, was immer zu so traurigen, weißt du, dieses eine Schlaflied-mäßige, ja,
ne? Genau. Dazu zu der Stelle, zu dem Lied, zu dieser Musiktrack kann ich sogar auch was sagen, wenn es dann mal vorkommt.
Das ist halt die Sache, ne? Wir wissen alle, wie das klingt, weil das ist halt auch so unique für diese Serie oder direkt so. Wenn das kommt, dann weiß ich, das ist Avatar. Dieses die.
Ja, ich weiß genau.
Das ist halt einfach so ein einprägsamer Sound und das steht natürlich für die Serie. Ich glaube, ich könnte diese Musik auch meilenweit hören und wüsste, das ist Avatar. Das ist halt einfach voll das. Es steht einfach heraus, sticht heraus.
Ich glaube dann, das letzte prägnante Musikstück, was man hört, ist dann halt die Titelmusik. Ne? Also wenn dann dieser leere Felsen gezeigt wird, dann kommt dieses Bild halt nochmal, dieses und dann setzt nochmal der Chor ein und man hört halt das Avatar-Intro.
Ja.
Das übrigens, vor allem im Buch 1, ich glaube später aber auch noch, immer dann genutzt wird, wenn die Gang oder Team Avatar etwas Krasses macht, etwas Spezielles erledigt, eine Heldentat vollbringt, dann wird das Intro eingeblendet. Das ist halt auch hier schon ein kleines Leitmotiv, praktisch das Heldenleitmotiv sozusagen. Auch ganz Anime-like eigentlich, auch wenn es immer schwierig ist, Avatar mit Anime zu vergleichen. In den meisten oder in vielen, vielen Anime wird gerade meist dann nur einmal in einer Staffel, aber zum absoluten Höhepunkt, entweder zum Endkampf oder zum Auflösung des romantischen Höhepunkts oder sowas, noch einmal das Intro eingeblendet, während darüber gesprochen wird, also im Hintergrund. Und diese Technik benutzt Avatar auch. Ne? Also es passiert was Krasses, die Helden schaffen was, sie löschen das Feuer auf der Insel Kyoshi, Spoiler, dann setzt das Intro ein und man hört es da immer wieder. Also das ist ein wirklich prägnantes Musikstück an dieser Stelle.
Ja, was ich auch an dieser Stelle anmerken möchte, ist, dass sich das auch manchmal um so ein paar Halbtöne unterscheidet. Ist dir das mal aufgefallen beim Gucken?
Ja, durchaus.
Dieser letzte Ton, der variiert halt manchmal. Und ich habe das tatsächlich beim letzten Gucken, da habe ich ja ein bisschen mitgeschrieben, was mir so auffällt. Und das ist tatsächlich bei hier dem zweiten Buch, Folge 9. Das ist das, wo er, glaube ich, Bitter Work heißt das jetzt auf Englisch. Das ist da, wo er Erdbändigen lernt, oder nicht?
Ich kenne den englischen Folgentitel kenne ich gar nicht.
Ich glaube, Bitter Work war
außer The Boy in the Iceberg oder The Boy in the Ice, ich weiß es nicht mal, kenne ich keine englischen Titel.
Ja. Hartes Training heißt das auf. Ist da, wo er Erdbändigen lernt. Aber das ist halt komisch, weil wir jetzt gerade das Intro behandeln. Weiß ich jetzt nicht, wie das halt in Kontext zu der Folge gesetzt werden kann, weil warum kommt genau da dieser eine Ton? Ist das für ihn so ein bisschen off, dass er da nicht erdbändigen lernen kann? Oder warum kommt da jetzt dieser andere Ton? Das finde ich irgendwie. Also ich kann das manchmal nicht in.
Müssen wir mal drauf achten. Also müsste ich dann in dem Kontext nochmal hören.
Ja.
Aber ja, das ist ja auf jeden Fall ein Punkt, den man in Zukunft nochmal näher sich anschauen kann. Hast du noch was zur Musik? Ansonsten würde ich nochmal auf die Soundeffekte gerne zu sprechen kommen.
Ja, wir können Soundeffekte.
Also, auch die finde ich unglaublich gelungen. Ja, also, gerade die für die vier Elemente, ne? Auch die sind einfach so charakteristisch. Man hört sie in jedem Kampf, bei jeder Aktion, wo Bändigen benutzt wird. Und sie sind, ich würde sagen, ikonisch. Ne? Also ich bin ja persönlich ein großer Fan von den Erdsoundeffekten. Das Feuer zischt natürlich auch immer gut, aber diese Erdgeräusche, diese Felsen, die aneinander entlang schrappen, das ist einfach immer so crisp. Es fühlt sich einfach immer so richtig, man fühlt einfach, wie massiv dieses Element ist. Mhm. Und ist mein, also ist mein Favorit aus dem Ganzen. Ich finde auch bei Wasser durchaus gelungen. Man hört, dass es eine Flüssigkeit ist. An den Soundeffekten. Ne? Mhm. Also ich kann es nicht nachmachen. Ich würde es immer gerne mit dem Mund nachmachen. Aber ich kann die Soundeffekte nicht nachmachen. Aber man hört natürlich, dass es eine Flüssigkeit ist. Man hört immer durchgängig irgendeine Bewegung. Es hört sich immer an, als würde irgendwie Wasser aus irgendwas rausgespritzt werden, wenn man es jetzt irgendwie kreieren wollte selbst. Mhm. Müsste man Wasser aus in irgendeinem Schlauch irgendwie so rumschleudern und dann rausspritzen oder sowas, um den Soundeffekt ähnlich zu kriegen. Wahrscheinlich nicht mal. Bei Luft finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ist immer ein bisschen leise im Intro, diese Luft-Soundeffekte. Mhm. In der Serie, in den Kämpfen hört man es dann immer etwas besser. Ne? Dieses windige, nicht zischen, zischen tut das Feuer, sondern ja dieses...
Wuschen.
Ja. diese Soundeffekte.
Aber ich finde den Luft-Soundeffekt eigentlich auch ziemlich cool, weil ne, Luft kann ja auch eigentlich sehr still sein, aber da durch den Soundeffekt sieht man, was das eigentlich für einen Impact eigentlich hat, dass man ne, Leute vom Dach einfach runter swooshen kann oder ne, das hat ja auch echt eine Power dahinter. Ne? Ich finde aber auch, die Soundeffekte sind sehr, sehr gut platziert. Ich bin da voll bei dir. Erde klingt natürlich fucking geil. Ne, also das geht halt super gut einher mit den entsprechenden Elementen. Ja, so viele Soundeffekte sind danach eigentlich gar nicht so.
Nee, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass, wenn man genau darauf achtet, die größeren Kräfte hier die größeren Soundeffekte bekommen im Intro. Also als die Elemente das erste Mal gezeigt werden, kriegen sie so ihre Standardeffekte. Und es wird ja auch nur wahrscheinlich so einer der Bread-and-Butter-Standard-Moves gezeigt. Aber als die Feuernation da einmal das Feuer ins Bild schießt, geht es noch mit einem wesentlich lauteren Wusch praktisch auf die Kamera zu, und als Roku dann da auf dem Felsen seine Macht demonstriert, dann hört sich gerade das Wasser, das erste ist mir besonders aufgefallen, hört sich da unglaublich mächtig an, wie so eine richtige Tide, die er da heraufbeschwört. Also es ist, da hat man nochmal so einen kleinen Unterschied drin, aber ansonsten gibt es da jetzt gar nicht so viele Soundeffekte, die da irgendwie noch hervorzuheben sind, neben diesen vier Elementen.
Mhm. Ja. Was mir tatsächlich gerade aufgefallen ist, das geht jetzt so ein bisschen noch in Worldbuilding tatsächlich, weil ich es einfach mal nochmal gehört habe. Katara sagt ja wirklich, dass die Feuernation den Krieg fast gewonnen hätte. Das fällt mir gerade auf.
Das sagt sie auch nur im ersten
Intro. Ne? Und ich finde das halt voll crazy, weil das war mir gar nicht so bewusst. Also weil... Naja, was müssen sie noch? Die müssen ja aber eigentlich ja noch alle Wasserstämme und immer noch das komplette Erdkönigreich einnehmen. Eigentlich finde ich das gar nicht fast gewonnen.
Also, ich glaube, der südliche Wasserstamm, der gilt als besiegt. Die Wasserbändiger sind weg, soweit die Feuernation weiß. Okay. Und eigentlich fehlt ihnen nur noch der Nordpol und das Erdkönigreich. Aber und beim Erdkönigreich sind sie ja auch cocky. Die waren schon an der Mauer von Ba Sing Se. Also ich glaube, und haben da überall Kolonien. Ich glaube für sie.
Stimmt.
Und da auch wieder an dieser Stelle muss man natürlich jetzt hier einmal erwähnen, alles, was Katara da erzählt, ist das, was ihre Oma ihr erzählt.
Ja.
Ne? Also die haben kein Bild davon, was im Erdkönigreich gerade vor sich geht, aber die gehen, schätze ich mal, davon aus, dass es nicht vielen auf der Welt noch besser geht als ihnen am südlichen Wasserstamm.
Mhm.
Irgendwie trifft die Oma die Situation zwar ziemlich gut, aber ja, also man muss jetzt hier sagen, es ist mündliche Überlieferung, die Katara an uns weitergibt.
Mhm.
In-World zumindest, oder In-Universe zumindest. Dementsprechend, ja, es wirkt wahrscheinlich auf die Leute. Ne? Also es gibt ja auch keine Gegenangriffe oder Gegenoffensiven, die irgendwelche Erfolge zeigen. Es ist wahrscheinlich für die Leute alle nur noch eine Frage der Zeit. Bis die Feuernation diesen Krieg eben gewinnt.
Krass, ja. Deswegen auch die verzweifelten Gesichter. Naja.
Ja, dieser arme südliche Wasserstamm ist sowieso, also wie kann man da nicht verzweifelt sein?
Ja, gut, das dazu noch.
Ja, zum Abschluss dann vielleicht einmal noch dein Lieblingszitat.
Ja, da muss ich ganz klar sagen, aber alles änderte sich. Nein. Wie rum?
Auf Deutsch ist es, und dann erklärte uns die Feuernation den Krieg.
Und alles änderte sich. Genau das.
Ich würde dir dabei pflichten. Ich finde das auch wahrscheinlich das prägnanteste und beste Zitat. Ne? Es ist halt auch ein Meme, auf Englisch zumindest, wenn sich einfach irgendwas ändert oder wenn plötzlich irgendwas passiert. And then the Fire Nation attacked.
Dumme Feuernation mal wieder.
Aber was ich dazu noch als kleine Anekdote anbringen will, was ich persönlich immer ziemlich witzig finde, wenn ich die Serie länger nicht gesehen habe und versuche mir das Intro wachzurufen, höre ich in meinem Kopf immer Wasser, Erde, Feuer, Luft, der Mann, der sich dies alles erkämpft hatte, war Gold Roger, der König der Piraten.
Das ist geil.
Und das passiert mir jedes Mal. Das ist mir in meinem Leben jetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich schon darüber nachgedacht habe und versucht habe, die Elemente, kriege ich sie noch in der richtigen Reihenfolge hin. Und der Mann, der sich dieses alles erkämpft hatte, war Gold Roger. Und ich denke mir so, wow, perfekt.
Brain, also, was machst du da? Was hast du da für eine Parallele gezogen?
Ja, auch eine andere Cross-Reference zu One Piece. Mein Kopf macht alles Mögliche damit. Ja. Also, aber das mache ich. Mein Kopf macht das mit vielen Aufzählungen. Also auch wenn ich mal so auf eine Aufzählung komme, die sich so langsam mit einzelnen Wörtern andeutet, bin ich danach immer bei Gold Roger.
Hm.
Ich könnte an dieser Stelle noch weitergehen. Ich habe sogar mal im Lateinunterricht in der Schule damals das hingekriegt, weil unser Lateinlehrer bei irgendeiner Übersetzung tatsächlich Reichtum, Macht und irgendwas anderes gesagt hat, aber nicht Ruhm. Und ich war so,
sag es, sag Ruhm.
Ja. Aber ich glaube, er hat nur Reichtum, Macht und vielleicht hat er sogar Ehre gesagt oder irgendwie Reichtum, Macht und Berühmtheit oder sowas. Und ich dachte so, boah,
passt nicht.
Kennt unser Lateinlehrer One Piece? Hat er die Referenz gerade extra vermieden, damit niemand was sagt? Aber ich glaube nicht. Dafür war er doch schon etwas zu alt.
Tja.
Auch wenn er wirklich cool war. Er ist, er unterrichtet noch, aber
war
ich kenne.
War das nicht Göttkönig?
Sag das doch nicht so lange. Ja, unser Lateinlehrer, das war schon so ein, ist schon eine kleine Legende in unserem Freundeskreis.
Ja, so viel zu Musik und Soundeffekten, ne?
Und zu unserem Lieblingszitat. Also klar, das andere definitiv prägnanter, aber diese vier Elemente, ich finde es immer so lustig, wenn in meinem Kopf plötzlich One Piece anfängt, obwohl ich gerade über Avatar nachdenke.
Das ist witzig, ja. Ich würde gerne vielleicht noch über Animation reden, weil ich finde das eigentlich auch noch cool hier.
Ach so, ja klar, wenn du dazu noch was hast, dann schieß los.
Das ist jetzt natürlich auch aus der Documentary da gewesen. Die haben ja quasi die Stile der Elemente an bestimmte Kampftechniken angelehnt. Ne? Weißt du die noch?
Die Kampftechniken nicht, aber das Video habe ich definitiv auch schon mal gesehen. Ja. Das war ein einziger Stunt-Coordinator oder Choreograf, genau, der das alles gemacht hat.
Genau.
Also das.
Und ich finde, da hat er einfach super, super geile Arbeit geleistet, weil das passt doch vorne und hinten, ne? Ich meine, er hat selber dann gesagt, ne, die bestimmten Martial Arts da oder die bestimmten Kampftechniken folgen auch einem Element quasi. Ich weiß es gar nicht.
Also ich
mehr,
bin mir ziemlich sicher, dass es bei Wasser Tai Chi ist.
Ja, genau.
Aber da, und eins davon ist, glaube ich, Shaolin Kung Fu, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Feuer oder Luft war. Luft würde vielleicht von der Mönchsache her besser passen, aber ich glaube tatsächlich, Luft war was anderes. Das kann man ja sonst nochmal nachleiten. Es wird ja immer wieder Elementkämpfe geben, wo man sagen kann, hier sieht man das nochmal. Also wenn du es jetzt gerade nicht in deinen Notizen hast, dann schieben wir das nochmal nach. Das ist ja kein Problem. Das ist nämlich auch ein wirklich interessantes Thema. Also,
ja.
Das Video kann ich auch nur echt empfehlen. Der Typ ist auch recht sympathisch, wie er das so erklärt.
Ja, voll.
Es gibt es auch zu Korra tatsächlich.
Ja.
Da wird ein bisschen, also meine ich zumindest auch gesehen zu haben, da wird erklärt, dass sie dafür dann tatsächlich auch ein ganzes Team zur Verfügung gestellt bekommen haben, um eben dann auch vernünftig Keyframes und so animieren zu können.
Das Witzige bei der Documentary ist, die Macher haben das ja selber nachgestellt. Der eine von denen, ich glaube, das war Brian Korzinetsko. Na, Michael DiMartino, ne, ist das?
Und Michael Brian... Dante DiMartino und, oder? Da sind sie doch. Ah. Ja, Michael Dante DiMartino und Brian
Korzinetsko. Genau, und Brian hat das mit dem Martial-Arts-Typen mitgemacht und so, dass das quasi der koreanischen Animation-Studio vorgelegt worden werden konnte. Also die haben wirklich Fotos gemacht und so und dann vorgelegt und dann so soll das quasi aussehen. Und das ist voll witzig, weil ich finde, genau das ist das, was ich richtig geil finde an der ganzen Serie, dass man sich wirklich auch so darüber Gedanken gemacht hat. Da sieht man halt auch wieder diese Liebe, die da reingeflossen ist. Und genau das ist das Schöne. Da wurde sich wirklich, also da hat man sich wirklich hingesetzt und hat gedacht, wie macht man das? Und ich meine, später erfährt man dann natürlich auch, dass zum Beispiel Toff auch eine andere Art zu Erdbändigen hat als normale Erdbändiger, Stansi-Erdbändiger. Da hat man sich wirklich ein Konzept für überlegt. Das finde ich geil. Und dass sie auch Spaß an dieser ganzen Sache hatten. Ne? Also das ist der Wahnsinn, finde ich, wie viel Gehirnschmalz da reingesteckt worden ist.
Ja, ja. Also da, wo wir gerade dabei sind, muss ich auch sagen, was wahrscheinlich am Anfang meine größte Enttäuschung bei Korra war, auch wenn ich da jetzt nicht lang und breit drüber reden will, meine Meinung zu Korra ist nicht so schlecht, glaube ich, wie das Internet es immer darstellt.
Meine ist schlecht.
Ja, also es ist definitiv nicht ansatzweise so gut wie die Originalserie. Mhm. Aber meine größte Enttäuschung, und die habe ich schon, glaube ich, nach dem Buch 1 ausgestrahlt war, von Korra damals geäußert, ist einfach, dass das Bändigen so versportlicht wurde. Die Stile sind halt super einheitlich, ne? Die machen ja diese Sportbändigen da, ja. Und das ist einfach nur Boxen. Also Luftboxen praktisch, oder Schattenboxen mit ein bisschen anderen, mit Kicks noch dabei, ne, so dass es spektakulär aussieht.
Ja.
Aber im Grunde hat jede Bändigungsart in diesem Sport ihre Eigenheiten verloren, was ich tierisch schade finde. Und diese rohe Gewalt an Bändigung, diese Technik, diese Kunst, die kommt nur zwischendurch. Die kommt in den späteren Büchern von Korra wieder etwas stärker vor, weil die da halt auch außerhalb dieser sportlichen Wettbewerbe mehr bändigen.
Mhm.
Aber am Anfang fand ich es sehr, sehr schade.
Ja.
Und dementsprechend kann ich dir auch da nur wieder recht geben. Also ich glaube nicht, dass da die Liebe verloren gegangen ist. Ich glaube, man hat sich dann bei Korra gedacht, okay, wir müssen das modernisieren, die ganze Welt ist modernisiert. Und es gibt halt nun mal heute diese MMA, wo man verschiedene Sportarten einfach miteinander vereint, sodass das alles, ich will das gar nicht, damit kenne ich mich nicht gut genug aus, um zu sagen, das verliert die Kunst ihre Kunst. Wahrscheinlich vermischen sich die Stile da auch so sehr, dass es schwerer ist, sie herauszusehen, als wenn man sie im Einzelnen sehen würde. Und ich denke, das war der Gedanke dahinter und der war wahrscheinlich gar nicht unbedingt schlecht, aber mir gefällt halt einfach dieses auf ostasiatischen Kampfsportarten basierende Kampfkunst beim Bändigen etwas besser als diese moderne Mixed Martial Arts Verkörperung.
Ja, aber ich glaube, es ist so, wie du sagst, ne, in Avatar Aang jetzt ist es halt noch die rohe, raw Fassung sozusagen, ne, du bist da wirklich mit dem Element und bei Korra wird das halt wirklich versportlicht. Da steht was anderes im Fokus. Hier ist es wirklich das Eingehen mit dem Bändigen, mit dem Element. Ne? Und man sieht ja voll gut in den ersten paar Sekunden, wie unterschiedlich die halt auch sind. Ne? Guck mal hier, Paku macht Wasserbändigen halt super fließende Bewegungen mit den Händen. Es ist viel mit den Händen, finde ich. Hier Erdbändigen ist duf, duf. Also es sind zwei starke, so nach vorne Bewegung, finde ich. Ich finde Feuerbändigen, na klar, richtig cool. Alleine, dass Azula hier hochspringt und dann so ein, weiß ich nicht, Flickflack und dann aus dem Bein ja irgendwie Feuer schießt. Und ja, ob das jetzt Yatsu ist, der dann so rumswirlt, was natürlich auch Luft halt ist, mit so einem Tornado, ne, kann das sein. Richtig cool gemacht. Ich finde, genau das ist das, was ich am Anfang auch sagte mit, es gibt vier Elemente, es gibt vier Nationen. Genau so stellt sich das halt auch in der Animation dar. Ich finde, es geht direkt einher mit, was für ein Bild auch du von dem Element hast und von der Nation auch hast. Ne, das finde ich halt so wahnsinnig gut gelungen, dass halt alles irgendwie Sinn ergibt. In diesen kleinen Nuancen.
Richtig.
Ja.
Also gerade, ich will nur noch mal einmal einhaken, weil ich weiß gar nicht, ob wir schon einmal gesagt haben, wir haben es hier zwischendurch immer mal vor uns und gucken da noch mal rein. ich denke, das ist aus dem Kontext vielleicht schon deutlich geworden. Aber es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass der Luftbändiger, wer auch immer es jetzt ist, der Einzige ist, der nicht schon von Anfang an im Bild ist. Der kommt von oben ins Bild gesprungen. Auch ja, das stimmt. Zeigt noch mal mit der Luft natürlich irgendwie so eine Eigenheit, dass man viel... Die können fliegen tatsächlich. Die haben mit Luft zu tun. Und einen anderen Punkt von dir, den ich noch unterstützen wollte, wo du gesagt hast, die Soundeffekte von Luft zeigen den Wumms. Ich habe auch, glaube ich, mal in einem Interview mit den Creators gehört, dass sie voll lange überlegt haben, wie sie Luft denn darstellen, weil Luft ja auch eigentlich nicht sichtbar ist, selbst bei einem Windstoß. Ne? Also ein Tornado kannst du sehen, klar.
Ja.
Aber auch ein normaler Windstoß muss ja irgendwie in Avatar sichtbar sein, wenn man ihn macht.
Ja.
Und sie haben sich dann für diese weißen, windigen Streifen oder Motion, wie nennt man sie, Motion Lines entschieden.
Mhm.
Und Das ist auch super gelungen, ne? Das unterstützt diesen Wumms, den der Soundeffekt gibt, dieses Swoosh, immer auch nochmal wunderbar, ne? Und sie sind nicht immer, also umso stärker der Wind ist oder umso swirliger der Wind ist, umso weißer werden sie natürlich. Mhm. So ein Windstoß bei Argen, wenn er jemand einfach nur so ins Gesicht pustet, kann natürlich auch einfach mal nur so ein paar Motion Lines haben und die Haare fliegen dann nach hinten und dadurch wird das verkörpert. Mhm. Aber im Grunde unterstützen sie die Power, die hinter Luft ist, die man sich vielleicht erstmal gar nicht so vorstellen kann, doch immer sehr gut.
Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht was für spätere Folgen ist, aber was ich mir halt auch in meinen Vorab-Studien überlegt habe, ist, eigentlich ist Feuer das Uniqueste. Und ich sag dir jetzt wieso, weil, wenn man so drüber nachdenkt, braucht alles außer Feuer eine Quelle. Aber Feuer ist das Einzige, das man selber von sich aus erschafft.
Das stimmt, wenn es darum geht, auf jeden Fall. Ne? Also klar, die brauchen auch Luft. Ohne Luft gibt es kein Feuer. Aber sie erschaffen es eigentlich praktisch nur...
Von sich aus.
Durch sich, ja. Also aus sich heraus.
Das finde ich halt bemerkenswert. Ich meine, das wird wahrscheinlich in anderen Sachen klarer, weil wir werden ja später das Magic System besser verstehen. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen schon vorweggegriffen. Aber Wasser wird ja immer aus einer Wasserquelle, wenn du kein Wasser hast, dann kannst du nicht bändigen. Deswegen hatte ja Katara so Probleme in der Wüste und so weiter und so fort. Du kannst ohne Erde nicht bändigen, hatten wir gesehen bei der Folge, wo Toph in diesem Carriage eingesperrt war, wo sie dann natürlich, Spoiler, das Metall bändigen erlernt hatte. Gleiches gilt für Luft. Da könnte man jetzt auch drüber nachdenken, erschaffen die das halt einfach von sich aus? Aber eigentlich ist ja überall Luft, aber...
Ich würde auch nicht sagen, dass sie es von sich aus erschaffen, weil wenn Aang mal zum Beispiel Luft mit dem Mund bändigt, dann atmet er erst ein.
Ja, stimmt.
Also er nimmt die Luft erst auf und verstärkt sie dann irgendwie mit seinem Körper, aber er...
Deswegen kann man halt eigentlich davon reden, dass das drei Elemente sind, die das quasi manipulieren einfach nur. Ne, Wasser, Erde, Luft manipuliert das einfach nur. Und Feuer ist halt einfach, ne, die erklären das ja später, das kommt aus der Atmung. Aber an sich hast du ja kein Feuer in dir drin, was du dann rausatmest. Aber das finde ich gerade auch super spannend hier zu sehen, weil das gibt das ja so ein bisschen vorweg, das Intro auch. Es wird natürlich später an anderer Stelle nochmal ein bisschen mehr ausdifferenziert, aber hier schon ein bisschen angeteasert.
Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass du das rauspointest, nicht, dass nochmal irgend so ein M. Night Shyamalan auf die Idee kommt, dass man Feuer nur bändigen kann, wenn irgendeine Fackel in der Nähe ist. Also,
bitte nicht. Ja.
Um den Namen auch mal gedroppt zu haben.
Darüber reden wir nicht. Das war einfach eine Frechheit. Und also doch, können wir bitte kurz darüber reden?
Wenn du meinst, weil, ist hier auch angebracht, dann ja.
Ja, weil wir haben gerade Soundeffekte und Musik gehabt, ne? Soundeffekte, wenn man jetzt den Erdbändiger nimmt, den du so einprägsam und richtig geil findest, ne? Dann ist es bam, bam. Es kommt direkt der Visual Cue zum Soundeffekt, ne? Was macht dieser scheiß Shyamalan-Film? Es ist einfach alles verzögert. Die machen so einen Swoosh und dann dauert das so 5 Minuten, bis das irgendwann da ist.
Es ist einfach alles schwach. Es gibt so nichts schlimm. Gutes an dem Film. Nein. Dementsprechend, er hat einfach alles falsch gemacht.
Alles hat er falsch gemacht. Er hatte so einen Auftrag. Er musste das eigentlich so gut machen. Und dann hat er das so grottig gemacht.
Und da ist halt genau das Gegenteil zu den eigentlichen beiden Erfindern dieser Serie. Ja. Da steckte die Liebe halt nicht drin. Das war ein Cash Grab. Ne? Hier hast du ein gutes Grundmaterial, mach mal einen Film draus. Ja. Dann hat er ja auch noch immer, glaube ich, soweit ich weiß, aus was ich so gelesen habe, denen widersprochen und die sind ja abgesprungen dann auch, die beiden. Und dann hat er da sein eigenes Ding gemacht und das war einfach scheiße. Und er verdient jeden Hohn dafür, auch wenn er andere gute Filme gemacht hat, der ist scheiße.
Ja, ich gehe da voll mit und ich das tatsächlich, Fun Fact, der einzige und erste Film, wo ich im Kino eingeschlafen bin, weil ich den so schlimm fand und so langweilig. Und ich dachte, holy shit, das muss schon was heißen.
Krass. Also ich weiß, dass ich im Kino schon mich mit Sitznachbarn darüber lustig gemacht habe, aber eingeschlafen bin ich, glaube ich, nicht. Ich
bin eingeschlafen.
Also ich tendiere dann eher immer direkt über den Film zu lästern, so dass ich möglichst niemanden störe, als einzuschlafen, weil ich dann doch wissen will, wie schlecht das Projekt letzten Endes oder Produkt dann letzten Endes noch ist.
Ja, ich aber auch noch ein bisschen jünger, deswegen glaube ich, bin einfach eingeschlafen, weil es wirklich schlimm war. Naja.
Sind wir mal gespannt, was jetzt in Zukunft kommt. Es ist ja viel angekündigt, ja. Aber auch das etwas für einen anderen Tag.
Ja.
Ich glaube, jetzt haben wir schon lang genug geredet, dafür, dass wir nur über das Intro geredet haben. Und wir machen an dieser Stelle mal unseren finalen Cut. Ja. Hast du noch letzte Worte?
Ja, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, danke, dass ihr den Podcast hört. Und wir freuen uns natürlich auf rege Diskussionen mit euch und eure Kommentare und dass wir in Austausch gehen. Und wir wollen natürlich auch gerne zu Ende jeder Folge hören, was ihr über die Folge denkt und wo ihr das vielleicht in der Tierlist einordnen wollen würdet. Und freuen uns da auf eure Insights. Vielleicht übersehen wir ja auch was. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche interessanten Facts, die ihr spitten wollt. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall.
Ja. Ich auch auf jeden Fall. Also haut ruhig raus, wenn wir hier Scheiße labern. Bitte, bitte korrigiert uns. Ich will möglichst alles akkurat über diese Serie wissen. Also wenn ich gerade irgendeinen Quatsch erzählt habe, dass das Gyatso ist oder sonst was und ihr wisst es besser, dann aber bitte natürlich nur, wenn ihr es aus sicherer Quelle wisst. Ansonsten könnt ihr eure Meinung gerne äußern. Aber ich bin immer bereit, was dazu zu lernen. Mhm. Wie gesagt, wir lieben die Serie, aber wir sind keine Experten.
Mhm.
Also vielleicht so Halbexperten. Wir haben sie oft genug gesehen.
Yeah.
Wir haben uns oft genug darüber unterhalten. Wir haben offensichtlich schon einiges Zusätzliches darüber geguckt und gelesen. Aber keiner von uns hat das jetzt in kleinsten Details auseinandergenommen oder sich mit irgendeinem Aspekt so intensiv beschäftigt, dass wir sagen können, wir machen hier den ultimativen Podcast.
Ja.
Und wenn man den gesehen hat, dann weiß man alles. Deswegen haut raus, ich bin auch gespannt. Ich fand das jetzt mal einen ganz gelungenen Anfang. Ein bisschen durcheinander vielleicht noch, aber ich denke, das wird sich so einspielen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir waren spaßig genug. Und haben nicht zu viel Langweiliges erzählt. Und hoffe, dass dann beim nächsten Mal, wenn es dann richtig losgeht, mit Folge 1.
Der Junge im Eisberg.
Richtig. Dass wir dann weiterhin auf eure Ohren oder Augen, je nachdem, auf welcher Plattform wir uns gerade befinden, zählen können.
Und damit seid ihr am Ende angekommen.
Von zum Jasmin-Drachen. Bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Mal.
Okay. Bam, 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 bam.